Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Adrian Zeex bei mir am Mikrofon. Adrian hat mit der Wochenshow am Mittwoch seinen eigenen Sport- und Fußballkanal, studiert Fußballmanagement und hat auch eine Ausbildung zum Speaker gemacht. In der Folge erfahrt ihr unter anderem, wie und warum er die Wochenshow am Mittwoch kreierte und was dieses Format alles beinhaltet. Für welchen deutschen Fußballverein sein Herz schlägt, in welchen Ebenen des deutschen Fußballs er sich besonders zu Hause fühlt und wir sprechen über die großen Traditionsvereine im deutschen Fußball und ihre Fans. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Adrian Zeex habe ich im Februar 2026 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Adrian. Herzlich willkommen bei Sportfreunde. Schön, bist du hier mit dabei.
Ja, hallo erstmal. Grüß dich.
Du bist, man kann sagen, sehr breit im Fußball aufgestellt als Content Creator, hast auch deine eigene Show und bist auch sonst sehr engagiert im Amateurvereinbereich. Wie bist du zu all dem gekommen? Was hat dich dazu gebracht, das alles anzustoßen?
Oh, das ist eine schwere Frage. Das ist ja so ungefähr vor 6 Jahren. Irgendwann saß ich mal an meinem Schreibtisch und habe so über die Woche geredet generell. Was ist los hier in Paderborn? Wo kann man hingehen? Cool. Und der Fußball ist jetzt ungefähr bei mir in meinem Leben seit 18 Jahren, seitdem ich das erste Mal beim Stadion war, beim SC Paderborn. Dadurch ist so diese Fanleidenschaft entstanden und sich halt immer weiterentwickelt. Und da ich dann irgendwann auch Fußballmanagement studiert habe, davor viele Leute kennenlernen durfte durch den SC Paderborn, viele bekannte Spieler, Trainer, die auch in der Bundesliga und Co. unterwegs sind, kam halt diese Leidenschaft immer mehr, nicht nur als Fan, sondern halt auch beruflich und generell und Leben mag ich eh und ja, vor die Kamera, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber da kam das halt immer Step by Step und dass ich dann angefangen habe und sich das weiterentwickelt hat und jetzt halt ja, seit 6 Jahren Social Media ungefähr unterwegs bin.
Sehr cool, sehr cool. Und wie war das für dich? Du hast gerade gesagt, vor die Kamera ist was anderes. Ich kenne das selber auch, wenn man zum ersten Mal so dein Gesicht sieht oder seine Stimme hört. Wie war das für dich, als du da angefangen hast? Hast du die Wochenshow am Mittwoch selber kreiert oder bist du da mit in ein Boot reingekommen?
Nee, tatsächlich ist so mein eigenes Baby. Ich bin ja die Wochenshow am Mittwoch als Creator. So manche Leute denken aber, da ist ein Riesenteam dahinter, aber das Team ist so eine One-Man-Show eigentlich. Mhm. Klar, man hat irgendwann Unterstützung oder mal einen Kameramann über Co., aber in der Regel mache ich fast alles selbst und bin täglich da am Ideen kreieren, live gehen, Interview oder Videos drehen etc. Genau.
Und dann schneidest du auch alles selber, postest selber. Wow, also wirklich One-Man-Show sozusagen. Richtig. Ja, ja. Und hattest du, als du diesen Weg gegangen bist oder gesagt hast, das machst du, hattest du eine Art Vorbild oder sowas? Oder hast du einfach gesagt, hey, ich will im Sport, im Fußball irgendwie einen Platz, meinen Platz finden und ich versuch's jetzt auf diese Art?
Ja, Vorbild wäre nicht mal ein schwieriges Wort, so Inspiration, wo man natürlich herausschaut, wo man auch Tipps oder so generell sich einholt. Zum Beispiel in Rainer Kahn finde ich halt ganz interessant, so sein Werdegang auch aus dem Fußball mehr zu machen halt als normal so. Aber auch in Knossi, bei dem ich auch ein bisschen im Austausch bin oder mit dem in einer engen Verbindung bin, der ist natürlich auch so in diesem Entertainment-Ding und Co., Livestreaming, was ich ja auch mache, so ein Vorbild und ja, man guckt schon anderen natürlich immer ab oder auch guckt, versucht den, was kann man von ihnen lernen, so das ist eigentlich so der Effekt. So. Mhm.
Knossi, bist du im stetigen Austausch mit ihm?
Selten natürlich, ist ja überall unterwegs, viel mit Menschen unterwegs, aber dann und wann haben wir schon Kontakt oder haben wir Kontakt oder haben uns ja auch schon getroffen bei ein, zwei Events, wo ich immer überrascht bin, dass er sich so freut, dass er mich sieht und auch meinen Namen immer kennt irgendwie. Und wenn wir uns sehen, was natürlich auch nicht so der Fall ist, aber wenn wir uns sehen, ich durfte ja schon bei ihm auch in der Show mit meiner Wochenshow Mittwoch sein.
Sehr cool. Wow.
Ja. Mhm. Wenn wir uns sehen, dann nimmt er sich echt paar Sekunden oder paar Minuten Zeit vom letzten Mal. Das war in der Ball League Zeit, die gibt es ja nicht mehr.
Ja, leider.
Da war ich im VIP-Bereich und er auch. Und dann haben wir uns draußen spontan gesehen. Er hat sich echt lange Zeit genommen. Wir haben gequatscht, er hat sich interessiert, was war ich da und Co. Und da haben wir auch zwei Videos aufgenommen. Und ja, der ist ein sehr, sehr sympathischer, toller Mensch. Und an den guckt man heran, aber irgendwie ist es halt irgendwie so eine Ebene. Klar, man kennt sich krass persönlich, aber man ist vertraut. Und das ist halt ganz cool.
Du hast gesagt, der SC Paderborn ist so. Ist das dein Verein? Du lebst du in Paderborn oder kommst du aus Paderborn?
Bin jetzt so 2008, 2009 war das erste Mal im Stadion, davor mit Fußball eigentlich gar nicht viel am Hut gehabt. Nie groß Fußball begeistert und so. Einer meiner besten Freunde hat mich mal mitgenommen. Mhm. Kam das halt und jetzt seitdem bin ich halt bei fast jedem Spiel eigentlich, ob heim oder auswärts. Und jetzt haben sie halt jetzt zum Beispiel nach Lautern und ja, deshalb die Fußballliebe ist durch den SCP entstanden, aber auch natürlich generell auch. Das Netzwerk ist auch durch den SC Paderborn entstanden, wie einem André Breitenreiter oder Alexander Nübel oder so. Wie man halt einfach persönlich nicht dieses Fan sein, so, ey, man kennt ihn so und man kennt sie halt persönlich so. Und das ist halt so dieser Punkt so. Ja.
Das ist mega cool. Also Respekt und da bin ich fast ein bisschen eifersüchtig, dass du so ganze Leute schon kennst und so weiter. Ich sehe bei dir im Hintergrund ganz viele Trikots, ganz viele Schals. International, national, du bist sehr, sehr breit aufgestellt. Nicht nur auf den SC Paderborn fixiert.
Nein, mein Content, also klar, ich habe auch Paderborn-Content.
So ja, klar.
Mehr, da habe ich meinen Rucksack auf und war ein bisschen auf lustig, so Fazitvideos, solche Sachen, meine Reaktion nach dem Spiel, sowas kommt immer ganz gut an. Und habe jetzt auch, habe aber generell den Fußball, speziell aber auch den Amateursport im Fokus, so der internationale Fußball eher weniger, klar, Sachen auch international, aber so der Amateursport, die zweite Liga, das sind so meine Ebenen, wo ich sehr viel drin bin auch und auch darauf aufmerksam mache, was im Amateursport passiert, weil da wird leider zu wenig berichtet, wenn es in der medialen Präsenz und auch andere Sportarten haben auch schon hier Platz gefunden zum Teil. Ich habe auch schon den einen oder anderen interviewt mal, wie zum Beispiel Max Planer oder so. Also ich bin da sehr, sehr, ich sage mal, flexibel und ganz verschieden unterwegs. Wenn mich jetzt jemand fragt, was machst du genau, ist es manchmal gar nicht so leicht, weil es viel ist. Und jetzt habe ich so ein Format, was mir am meisten Spaß macht, was noch mehr ausgebaut wird, ist so das Thema Bewertung von zum Beispiel einem Stadionerlebnis, einem Gästeblock, Essenstest, so. Und das wird halt jetzt ausgebaut aktuell so.
Wie bist du denn auf den Namen Wochenshow am Mittwoch gekommen?
Tatsächlich auch, wie gesagt, am Schreibtisch. Irgendwann habe ich mittwochs mal aufgenommen und ich weiß tatsächlich gar nicht so richtig, wie der Name entstand. Es gab ja früher mal die Wochenschau als Fernsehsendung irgendwie, aber irgendwie, weil es mittwochs war und Schau passt halt immer so ein bisschen, obwohl ja mein Name mit A-U ist statt einem O. Aber irgendwie, ja, man schaut rein in meinen Kanal, obwohl ich jeden Tag eigentlich aktiv bin, wo Leute sicher nachfragen und das. Der größte Punkt ist halt so, der Name ist halt sehr lang gezogen. Egal, wo du bist, egal auf welchem Stream, ob bei TikTok, bei Twitch oder Co., die Leute lesen erstmal lange den Namen vor. Mhm. Und ich bleibe den Namen, als wenn da nur steht Wochenschau als Beispiel.
Ja. Sehr cool. Und kannst du sagen, so was bisher so dein größtes Highlight, wenn er in der Wochenschau am Mittwoch war, was der schönste Moment, der unfassbarste Moment oder so?
Boah, da gibt es nicht nur einen tatsächlich, sondern sehr, sehr viele, was ich erleben darf oder erleben durfte in den letzten Jahren, speziell auch in den letzten 2-3 Jahren, was ich immer so geträumt habe. Leute, Vereine laden mich vielleicht mal ein oder klicken immer was zu, wie zum Beispiel so 1-2 Wimpel oder Co., zum Beispiel der Kreisheide FC oder die Plauener, zum Beispiel VfC Plauen, da schöne Grüße. Die haben mich zum Beispiel eingeladen, durften den ganzen Tag da mitlaufen. Das war für mich ein Erlebnis. Aber wie ich eben schon sagte, so ein Erlebnis mit Kmersi, ein Video zu drehen, mit jemandem so vernetzt zu sein oder auch generell mit der Fußballwelt, Fußball-Creator, generell Influencer. Ich habe ja auch mein eigenes Event schon auf die Beine gestellt. Ein richtiges Highlight, es sind so viele. Ich durfte zum Beispiel bei einem Benefizspiel gegen Dortmunds Traditionself, es gibt ja zwei verschiedene Traditionselfs hier in Deutschland, die Traditionself spielen, bei auch schon Events mitspielen, Benefizspielen, so dieser Traum halt, dass man vom Zuschauer als Teilnehmer so, dass das wurde. Das ist halt so das Highlight, finde ich, generell halt auf Events und Co. Nicht mehr der vielleicht zuguckt, wenn du im Fernsehen irgendwie ein Spiel guckst, sondern eigentlich dabei zu sein. Und das ist halt so das Krasse so.
Du hast vorhin schon erwähnt, so die Stadionerlebnisse und so weiter. Wo hattest du denn das schönste Stadionerlebnis all in all?
Boah, auch da kann man gar nicht sagen, dass eins irgendwie rausnehmen, weil ich bin jetzt seit 18 Jahren fast in jedem Stadion in Deutschland unterwegs gewesen. Das dritte Liga, weil der SC Paderborn hat auch eine ganze Talfahrt ja schon gemacht.
Definitiv, ja.
Und wenn ich sage neutral gesehen, also wenn ich jetzt nicht den SCP in Fokus nehme, muss ich schon sagen, weil ich war halt in Rom gegen Bergamo, das war ein sehr starkes Erlebnis, aber auch schon in London bei Chelsea und Millwall zum Beispiel. Das DFB-Pokalspiel Finale Bayern gegen Frankfurt, als Frankfurt das gewonnen hat, da saß ich direkt neben der Kurve von Frankfurt, das war schon sehr emotional. Mhm. Und natürlich die Aufstiege mit dem SCP sind immer was Wertvolles, die Abstiege sind traurig, es gibt lustige Spiele, lustige Auswärtsfahrten mit den Leuten, die man dann was erlebt und so, also es gibt immer was Neues und immer irgendwas Witziges, wo man vielleicht in Erinnerung bleibt. Manche Spieler, der erinnert man sich nicht, aber es gibt auch manche Spiele, an die erinnert man sich. Aber das sind so die neutralen gesehen, Highlight-Spiele gewesen. Und selbst auch halt meine Turniere oder so, da wo ich mit Spielern so, das ist halt auch nochmal so, wo ich sage, das ist auch ein krasses Ding so.
In der zweiten Liga sind ja schon seit ein paar Jahren jetzt immer wieder viele sogenannte Traditionsvereine. Also Dynamo Dresden, Kaiserslautern, leider Gottes Schalke, der HSV war lange da, Köln war auch eine Zeit lang drin, Magdeburg jetzt. Und das sind ja auch alles Fußballvereine, die unglaubliche Stadien und vor allem unfassbare Fans haben. Hast du da ein Erlebnis, wo du sagst, boah, das hat mich komplett umgehauen, als ich das im Stadion erlebt habe, diese Fans?
Ja, der Ostfußball generell haut einen meiner Meinung nach richtig um so. Die Ostfans, wenn du in Berlin bist, das ist schon lange her, Union Berlin, da kriegst du Gänsehaut. Magdeburg kriegt man jetzt nicht mehr ganz so. Das war früher noch stärker in Magdeburg die Stimmung. Dresden ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer, obwohl, als ich jetzt zweimal dort war, war gar nicht so krass die Stimmung. Mhm. Aber ja, der Ostfußball ist, da wird der Fußball nochmal anders gelebt, aber auch Stadien wie in NRW zum Beispiel, irgendwie Köln, Kuchen, auch Stadtverein zusammen und Fans, alles krasses. Was ist so das Krasseste? Ja, und ich weiß es gar nicht tatsächlich. Also so in der zweiten Liga, jetzt aktuell, ich denke schon so, Dresden, Magdeburg kannst du ganz hoch mitzählen, allein wegen der Fanpower. Ja. Schalke natürlich auch, was der Verein, die Fans da durchmachen und die Fans dahinter stehen, wenn man sich jetzt die Szene anguckt nach dem Spiel, musste Malle Hits gesungen haben und sowas. Ja. Nach dem 5-3-Sieg, ja, ist schon was Besonderes auch, gegen solche Mannschaften natürlich zu spielen, als kleiner Verein, so als erste Paderborn und in solche Stadien zu reisen. Natürlich, wenn du halt schon 3, 4, 5 Mal in diesem Stadion warst, ist es nicht mehr ganz so bewegendes, als wenn du das erste Mal da bist. Vielleicht ist es halt so das dritte Mal, vierte Mal, jetzt zum vierten Mal, zum Betzenberg. Das kann man schon sagen. Das ist was Besonderes, egal wie oft man dort war. Betzenberg ist ein Highlight, so natürlich, weil das auch natürlich die Fußballkultur pur ist, aber ja, jeder Verein hat ja seine Geschichte und Co. Es gibt natürlich auch Vereine, wo man nicht unbedingt gerne hinreist, so klar.
Zum Beispiel?
Ja, Fürth, aber da muss ich halt wieder hinreisen, weil wir verlieren da immer und dieses Jahr auch nicht, auch da Fürth ja vielleicht absteigt, müssen wir dort gewinnen. Eigentlich 6, 7 Mal dort, wir haben immer verloren, das Stein ist kacke, man spielt immer schlecht. Viele große Vereine in der zweiten Liga haben immer da auch ihre Erfahrung gemacht. Aber solche Vereine, zum Beispiel Sandhausen früher mal und so, das sind so Gästeblöcke, wo man nicht unbedingt hin muss, aber man fährt trotzdem hin, um seinen Verein zu unterstützen.
Wenn jetzt der VfL Wolfsburg zum Beispiel, der ja aktuell sehr, sehr schlecht in der ersten Liga steht und im Abstiegskampf ist, wenn der jetzt absteigen würde, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht die schönste Auswärtsfahrt wird, rein vom Fanerlebnis, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall, damit beschäftige ich mich tatsächlich an meiner Masterarbeit oder VfL Wolfsburg und das Erlebnis im Stadion. Der Wolfsburg-Block ist halt modern, sehr modern. Man hat keine gute Sicht tatsächlich auch. Das Erlebnis, klar, man als was der Vorteil ist, man ist vielleicht lauter, weil das Stadion halt nicht so oft voll ist. Aber ja, ich war jetzt zweimal in Wolfsburg tatsächlich mit Paderborn, wo wir in der Bundesliga gespielt haben. Ja, ist jetzt nicht das Highlight-Reiseziel, ist es natürlich aber auch nicht zu weit. Und das ist halt wieder ein Vorteil vielleicht.
Weil ich familiäre Beziehungen dahin habe, muss ich dich fragen, wie war das Stadionerlebnis oder sind die Stadionerlebnisse in Hannover?
Hannover 96, eines der geilsten Stadien. Du hast eine super Sicht überall. So generell, also der Gästeblock, da kommt natürlich auch mal eine Bewertung dann, wenn wir dort gespielt haben, ist schon komisch, weil wenn es voll ist, dann ist es wirklich voll. Du kommst nicht zur Toilette eigentlich. Toiletten sind wirklich an. Ich muss man sagen, Gästeblock. Aber auch die Bewirtung, also das Essen, das Catering ist jetzt nicht das Beste, würde ich jetzt behaupten. Auch dort dauert es sehr, sehr, sehr lange, weil es für die Größe gar nicht dafür gebaut wurde, irgendwie, meiner Meinung nach. Du musst so Treppen darunter. Es ist ja eine sehr, sehr treppenlastige Stadion.
Ja.
Natürlich auch irgendwie, aber trotzdem natürlich von der Optik und von der Sicht her eins der geilsten Gästeblöcke tatsächlich. War ja auch schon ganz oft da und die Spiele in Hannover sind immer torreich tatsächlich oft gegen Paderborn. Und ja, dieses Jahr ist natürlich gegen Hannover 96 auch ein spannendes Spiel, weil es ja direkt enge Konkurrenz ist.
Um den Aufstieg, genau. Also es ist ja sehr, sehr eng. Wie hast du das als Fan, diese Entwicklung des SC Paderborn miterlebt? Ich meine, du hast selber gesagt, ist jetzt nicht einer der bekanntesten Vereine, eher ein kleinerer Verein. Gerade deswegen oder gerade dafür haben sie sehr, sehr viel schon in den letzten Jahren, sagen wir mal, in den letzten 10, 15 Jahren erreicht, auch Erstliga gespielt. Und wenn sie gespielt haben, sind sie ja auch, egal welcher Trainer da war, für Offensivfußball bekannt. Also für kreativen, offensiven Fußball, der schön anzusehen ist. Wie hast du das als Fan begleitet und blickst du da in die Entwicklung rein?
Ja, der SC Paderborn ist auf jeden Fall kein ruhiger Verein, wo man nur Schönwetter Fußball guckt, sondern es gab harte Zeiten, es gab Scheißzeiten, es gab richtig schöne Zeiten. Aber der Verein ist halt immer irgendwie, bleibt in Erinnerung oder mit irgendwelchen, ich sag mal, großen Ereignissen so oder irgendwelchen spektakulären Sachen. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Stoppelkampf, als Beispiel. Aber auch Stefan Effenberg, als er bei uns Trainer war, so, das war ja besonders die beschissene Zeit. Aber man muss sagen, der SC Paderborn hat in den letzten Jahren sehr viel gute Arbeit gemacht, speziell in der Ausbildung von Spielern.
Ja.
Auch. Ich habe darüber eben noch ein Video gemacht, Trainerausbildung, aber auch generell sportliche Führung, wenn wir uns angucken, Fabian Wohlgemuth, oder jetzt ist auch... Der Verein arbeitet sehr, 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 sehr gut in vielen Ebenen. An manchen Ebenen kann man natürlich noch besser arbeiten. Aber das hat uns den Verein stark gemacht in der Zeit, wo es uns schlecht ging. Das war ja in der Zeit, wo wir fast in nichts waren, also in die vierte Liga abgestiegen sind, trotz dank 60 München durch diese Insolvenzsache oder durch diese Ismaik-Sache, wurden wir nicht in die vierte Liga geschickt. Man war schon am Weinen und war schon fertig am Ende als Fan. Weil eigentlich war das das Ende des Vereins dann auch tatsächlich, meiner Meinung nach.
Mhm.
Ich bin selbst da in der Zeit sehr aktiv auch in der zweiten Mannschaft als Fan gewesen und habe auch da die Entwicklung gesehen, als man dann vor Kulisse stand und dann kam der Verein und hat berichtet, Verträge und Co., ja, wir wissen gar nichts in Co. Und die Spieler waren mit dem Kopf auch im Boden und sowas. Auch in der zweiten Mannschaft, also die Entwicklung des Vereins wäre komplett weg gewesen.
Mhm.
Der Vorteil war halt, dass wir einen Steffen Baumgart als Trainer hatten und auch einen Markus Krösche als Funktionär, der ja ein Legendenspieler bei uns ist, der sich selbst sehr breit fächert als Unternehmer, Spieler, Trainer etc. und verschiedene Ebenen gebaut hat. Und das hat uns stark gemacht, denn er hat den Verein neu aufgebaut mit einer Philosophie. Mit Steffen Baumgart zusammen war das ja so am Anfang. Wurde was aufgebaut, was jetzt bis immer noch tragbar ist, so ein Weg, sozusagen dieses offensive Fußball, mit Leidenschaft Fußball heißt es. Und das hat der SC Paderborn wirklich in den letzten Jahren weiter ausgebaut, verbessert ins Positive tatsächlich, als ins Negative. Man hält an seiner Philosophie und an seinen Leitfaden, zum Beispiel, wir setzen nur auf so Spieler und wir setzen auf Trainer etc.
Und das zeigt halt bis jetzt immer noch. Wir geben Spiele ab, holen dafür Spiele, aber geben auch für gutes Geld was ab und holen welche aus dem regionalen Fußball tatsächlich. Mhm. Wir haben unsere zweite Mannschaft verstärkt. Spielen jetzt seit drei Jahren, in der dritten, in der vierten Liga, was auch sehr stark ist für den SC Paderborn, wo man auch mit gerechnet hätte. Und ja, ich habe es ja vorhin gesagt, Trainer, Spieler, Ausbildung sind wir tatsächlich. Wenn du guckst und der Hand abzählst, Steffen Baumgart, Breitenreiter, André Schubert, Roger Schmidt, alle möglichen waren beim SC Paderborn Trainer und haben so schon weitergeschafft. So. Und genauso wie bei Spielern, ein Ron Schallenberg, der jetzt bei Schalke ist, ein Alexander Nübel, der beim SC Paderborn war und Co. Also du hast dir was ganz Krasses aufgebaut. Jetzt kann man ganz hervorheben, zum Beispiel ein Ansa, kommt aus der Jugend von Paderborn, ist bei Union Berlin eine feste Größe. Mit dem hätte ich auch nicht gerechnet bei Union Berlin, dass er da so anschlägt. Da dachte ich, oh, ja. Aber das zeichnet da diesen Blick aus, dass der SC Paderborn auch seine Philosophie festhält und da, egal wer dahinter steht oder wer jetzt ersetzt wird im Verein generell, die Leute müssen daran weiterhalten. Das macht den SC Paderborn tatsächlich positiv und aus. Klar, irgendwann kann das auch brechen, aber das ist halt der Vorteil im Gegensatz zu ganz anderen Vereinen, wenn du dir großen Vereine anguckst, wie Borussia Mönchengladbach jetzt zum Beispiel oder ja, verschiedene andere großen Vereine, Schalke und Co., wo das Thema nie so war. Man hat immer neu aufgebaut, neu, ja, und eine langfristige Struktur dahinter. Und an dem Ergebnis her, der SCP stand jetzt in den letzten Jahren immer gut in der zweiten Liga, Platz 6 im Schnitt, so immer irgendwo da, zwischen 1 bis 6 irgendwo, und nie großen Abstiegskampf mehr jetzt in den letzten Jahren. Immer mit dem Blick nach oben. Letzte Saison fast aufgestiegen. In Karlsruhe fast um den Aufstieg noch gespielt am letzten Spieltag. Jetzt diese Saison sind wir geisteskrank unterwegs natürlich. Mhm. Wir spielen vielleicht nicht den schönsten Fußball unter Kettelmann, einen jungen Trainer, der auch, wo man auch nie gedacht hätte, boah, krass, dass der jetzt so anschlägt, das hätte man nie gedacht. Und wir spielen eigentlich über dem Soll, eigentlich was man hätte erwarten können. So. Und das ist halt der große Punkt beim SC Paderborn. Und es ist halt einmal positiv weitergeht, wie der SC Paderborn immer sagt, man setzt auf Stein und so ist es halt. Wir setzen in die Entwicklung in zum Beispiel das Nachwuchsleistungszentrum, sehr schönes Zentrum. Durfte ich auch noch mal früher meinen Jugendtrainerschein, Junior-Coach war mal an. Sehr schöne Anlage, man arbeitet dort, man investiert, man hat den Stein in etwas ausgebaut, aber nicht zu ausgebaut, dass man auf 20.000 Plätze geht, man hat seine Kapazität gehalten, was ich auch völlig gut finde.
Nicht zu groß werden, ne? Sonst wird es auch gar nicht tun, wenn sich ausverkauft ist, ne?
Ja. Richtig, das sehen wir bei vielen Vereinen, wenn die dann auf einmal diese Überwahn haben, und den hatten wir zum Beispiel, als wir in der ersten Liga das erste Mal waren vor Jahren. Da war das Geld da, da wurde im Merchandising ganz viel reingesteckt. Ich weiß noch, da hat der Paderborn mal Schnuller irgendwie in Massen gekauft und hatte die über und konnte die gar nicht mehr verbrauchen. So gefühlt. Und das ist halt dann, wenn er das Geld dann so sprengt, was natürlich vielleicht beim SV Ehrlichkeit passieren kann als Beispiel,
ja,
weil wir alles ja nicht kennen, weil erste Liga natürlich nochmal ganz anderes Ebene ist. Kann passieren, muss nicht passieren. Die haben natürlich auch guten Geldgeber dahinter. Aber trotzdem, der SC Paderborn setzt auf seine Sachen und seine Werte. Und das macht uns sehr stark, wo halt wenig drüber Leute reden. Und das ist halt diese Sache. Aber ja, wenn man so in Ruhe gelassen wird, SC-mäßig und Co. Wir kennen es ja beim HSV.
Ja, da ist, umso besser eigentlich, ja, ne?
Umso besser. Und wenn die Ruhe dann da ist. Und ja, das ist halt die Erfolgsformel vom SCP. Auch wenn wir vielleicht in der ersten Liga nie langfristig uns halten werden, wenn wir aufsteigen. Aber trotzdem, jedes Jahr da oben mitzuspielen und die Chancen zu haben, damit hätte niemand gerechnet. Ja.
Du hast Geldgeber gerade angesprochen mit Elversberg. Man hat auch andere Beispiele in der ersten Liga und so weiter. Sei es jetzt Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, in Elversberg zum Beispiel auch. Wie blickst du aus dieser doch sehr traditionellen Sicht Paderborn auf dieses Thema, dass in Deutschland scheinbar, wenn man es vergleicht mit dem Ausland, das Thema Sponsoren, Geldgeber von außen immer noch so ein bisschen mit Vorsicht, mit Samthandschuhen angefasst wird, weil man eben diese Tradition nicht komplett vergessen will oder zerstören will, aber gleichzeitig, glaube ich, auch langsam doch auch merkt, dass da irgendwann, wenn man an der Spitze bleiben will, mit Champions League und allem, dass da vielleicht doch ein bisschen was geöffnet werden muss.
Ja, ich bin da sehr kritisch. Als natürlich Fußballfan, der jede Woche in der Kurve ist, auch als eher traditionell Dingler. Klar, ich studiere auch selbst Fußballmanagement, weiß auch, wie dieses ganze Ding auch weiter läuft und das alles leider zu schnell läuft, meiner Meinung nach, im Fußball auch. Und diese Entwicklung war viel zu schnell generell, ob es Digitalisierung im Fußball ist, ist bei Fans, ob es Ticketsache ist, nur das war nicht mehr mit Barzahlung zum Beispiel und Co., aber auch das Thema Investoren und Gelderverteilung. Wir sind der Fußball, und das ist der Punkt in Deutschland, wir sind der Fußball der Vereinskultur. Und in Deutschland ist die Vereinskultur entstanden, in keinem anderen Land. Ja. Und das ist der Punkt, den andere Länder nicht haben. Und wo man uns ja herabsieht, in anderen Ländern hat man es ja dann auch übernommen und Vereine entwickelt und Co. Und wenn wir diesen weiteren Schritt gehen und Investoren reinholen, Co., machen wir das immer mehr kaputt, weil wir sehen das immer, wir sehen es jetzt schon im Amateursport, selbst in der Kreisliga, Leute wollen Geld verdienen, wenn sie dort spielen. Mhm. Dieses Vereinsgefühl, ich war selbst schon so ein bisschen Einblicke in die Kreisliga bekommen, weil ich da Vereine unterstützt habe oder unterwegs war. Dieses gemeinsame Zusammenleben hast du zum Beispiel in Städten bei Vereinen kaum noch. In Dörfern immer noch ein bisschen so, du sitzt da mit deiner Bierkiste sozusagen nach dem Spiel und trinkst da noch und redest vielleicht noch ein, zwei Stunden. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das hast du immer weniger. Und was traurig ist eigentlich, weil das die Vereinskultur ist. Heutzutage denkt dann jeder Spieler an sich, an seine Sache, Und ey, ich habe noch jetzt das zu tun, vielleicht noch kommen. Und privat ist es dann wichtiger als mein fußballerisches Umfeld sozusagen und ich will Geld verdienen für das, was ich mache. Mhm. Das ist halt sehr traurig, dass das jetzt schon auch die Kommerzialisierung schon mal fast in den Amateursport gerückt ist und auch die Vereinskultur ja generell im Profigeschäft weniger geworden ist. Du hast wenige Vereine, als Beispiel Union Berlin wird oder generell Pauli oder so, wird ja die Vereinskultur noch ein bisschen gelebt. So, aber ein Fußballverein ist meiner Meinung nach kein Unternehmen. So einen klassischen, klar, das sind Unternehmensstrukturen, aber ein Fußballverein darf nicht wie ein Unternehmen immer denken. Und das ist das, was den Fußball leider jetzt so kaputt macht, auch generell, wir sehen es ja an den Transfereinnahmen und Co. Ja. So horrenden Preise, die immer höher werden. Das ganze Wechselgeschäft, was immer mehr wird gefühlt auch, der Transfermarkt fängt ja schon immer früher gefühlt an und hört auch später auf und dann ist schon nach einem Tag danach der Transferschluss, aber die Spieler werden trotzdem verpflichtet und sowas. Und das führt mir zu viel, deshalb verfolge ich auch den internationalen Fußball viel weniger und auch Champions League oft auch gar nicht, weil mir das auch viel zu viel wird, weil ja, diese Gelder, das ist nicht der Fußball, den ich eigentlich liebe. Zweite Liga, da wo Fußball gelebt wird, da wo Stadien voll sind und Co., die Fankultur gelebt wird, was ja auch leider immer mehr zerstört wird, so die Fankultur in gewissen Gesetzen, Polizeigewalt etc. Ja. Das Thema Kommerzialisierung ist ein großes Streitthema natürlich auch, aber dagegen muss das Geld herkommen. Sponsoren leben einen Verein, aber trotzdem muss man aufpassen, wer es ist. So. Und kritisch sehe ich Sponsoren oder Investoren aus dem Ausland, so, weil die nicht das Gedenken haben, ey, ich will diesen Verein supporten, ich finde den Verein cool, sondern wir haben immer einen eigenen Nutzen daraus, so, natürlich. Und das macht halt unseren eigentlichen Fußball leider kaputt. So.
In der zweiten Liga hat man ja große Diskussionen die letzten Jahre gehabt. Einerseits vor gut 4 Jahren, leider Gottes, bei Schalke Gazprom durch Russland, Ukraine, aber dann auch in Hannover zum Beispiel mit Martin Kind Diskussionen, ja. Wie das da weitergeht. Ist es vielleicht, oder wie soll ich sagen, haben diese großen Traditionsvereine wie Hamburg, wie Schalke, wie Hertha, wie Kaiserslautern, wie Aachen, wie Cottbus, wie Magdeburg, wie Dresden, die ja Fahrstuhlmannschaften mehr oder weniger wurden und bei Schalke jetzt schon ein paar Jahre Zweite Liga und da HSV nach 7 Jahren Zweite Liga. Was würdest du argumentieren, wenn einer sagt, die haben einfach den Anschluss auf die globale, den nächsten Schritt in die globale Welt verloren und deswegen sind sie abgestürzt?
Nee, das glaube ich nicht tatsächlich. Wir können stolz sein, dass wir Bundesliga spielen oder Zweite Liga und Co. Und auch diese Einnahmen, die Zuschauerzahlen etc. Ich glaube, und das ist dieser Punkt, wenn ich ja eben sage, bei Paderborn, die Vereine müssen einfach eine Philosophie und eine Strategie entwickeln, die langfristig ist. Bei vielen Vereinen wird leider viel zu kurzfristig gedacht. So, ja, wir wollen jetzt Meister werden, alles geben wir. Sie, Bayern Leverkusen, die wollten Meister werden, die hatten das Ziel, Meister zu werden, aber danach haben sie kein Ziel mehr gehabt und jetzt ist Chaos, so wie ich mitbekomme, bei vielen Leverkusen-Fans auch in meiner Community.
oder ich bin auch mit ein, zwei Creatoren auch befreundet, die auch im Leverkusen-Bereich berichten. Da ist Chaos. Die spielen gerade gefühlt wie ein Absteiger. Irgendwie hat man das Gefühl, dass wie als ob die im Abstiegskampf sind, als oben da mitzuspielen. Und weil halt die Idee danach gefehlt hat und die langfristige Arbeit und so. Und das Konzept halt, was passiert eigentlich, wenn wir dann auch diesen Erfolg schaffen und wie wollen wir danach arbeiten? Weil da haben wir alle verloren, alle großen Spieler, den Chaka und Co. Und das hat ja geschmerzt so. Aber wenn du da oben bist, dann willst du ja auch eigentlich oben bleiben. Das müsste das Ziel sein. Dann musst du halt schon dein Konzept haben, dass du auch die Leute hältst und nicht verlierst oder dann 10 Torhüter geholst. So bei Leverkusen ist das ja Hälfte. Oder 10 oder 20 Torhüter statt irgendwie einen vernünftigen Spieler. Und das ist so diese Sache, wenn du dann guckst, Vereine wie SC Freiburg, Union Berlin, Paderborn, Elversberg ja auch tatsächlich, CFR auch tatsächlich, die irgendwie lange gut arbeiten, solide arbeiten und sich in einer Liga halten. Auch der SCFL, die ja jetzt auch kurz vorm Aufstieg spielen, hat auch so ein Konzept. So, die arbeiten in Ruhe, werden in Ruhe gelassen, arbeiten mit vielen jungen Spielern, bilden sie aus, verkaufen sie dann wahrscheinlich auch. Aber es läuft und ihr Konzept, man hält es. Bei Elversberg hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt oben mitspielen, nach den ganzen krassen Verlusten, ob Trainer, ob Spieler und Co. Aber dieser Verein ist krass so. Dort wird solide gearbeitet, Ruhe. Vielleicht nicht zu professionell und das ist vielleicht der Punkt so. Bei großen Vereinen wie Schalke, wo du tausende verschiedenen Bereiche hast, so egal, ob es jetzt zum Beispiel mediale, Social Media, dann hast du da auf einmal 10.000 Mitarbeiter in einem Sektor so.
Ja.
Viel zu viel ist, was man gar nicht braucht. Und das ist vielleicht diese Sache, weil wir ein großer Verein sind, brauchen wir diese große Arbeit so und Co. Wir müssen alles perfekt haben. Das, was vielleicht muss es gar nicht so sein, aber eine Struktur muss halt sicher sein. Und das ist, glaube ich, die Sache, die wir vergessen. Und wenn du dann aussteigst, das siehst du ja dieses Jahr auch bei Köln, die sind dann die ersten Spieler, haben die super gespielt, krass gespielt. Dann waren die an ihrem Zenit.
Ja, und jetzt sind sie.
Gegen Bayern war es dann, glaube ich, im Pokal, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber dann haben sie so die Liga verloren, so ein bisschen. Die kommen jetzt wieder so wieder an. Und das ist so diese Sache. Wenn du dann so Erwartungsdruck hast, auch die Fans natürlich, geben ja auch dann gewisse Erwartungen irgendwann ab, weil es die Spieler ja dann zeigen. Ja, und das ist halt der Punkt so. Ich glaube nicht, dass wir uns immer so mit dem globalen Fußball mal vergleichen müssen. Englische Fans kommen ja auch nach Deutschland, um den Fußball jetzt zu genießen. Warum? Weil in England denen was es fehlt. Und das andere ist ja für andere vielleicht, die fahren nach England, um dann was hier fehlt. So. Und das ist diese Sache. Wir können uns, glaube ich, nicht mit anderen Ländern mehr vergleichen, weil unser Fußball halt anders ist, weil wir diese Vereinskultur haben und das Vereinsleben entstanden ist. Und wir leider uns ja immer zu sehr anpassen, immer mehr, wenn du siehst, in der Jugend, im Jugendfußball wird ja auch viel geändert, leider, was ja auch nicht so positiv zum Teil manchmal ist, dieses Ligensystem und das und das. Und das.
Ja.
Gab ja auch viel Diskussionen dahinter und Co. Deshalb, ich weiß es nicht, global, wenn ich mir angucke, am Ende mit Paderborn zum Beispiel Europa oder Champions League mal spielen würde, was natürlich schön ist, was nicht passieren wird wahrscheinlich, habe ich aber auch keine Lust, mal mit Paderborn im Pokalspiel im Halbfinale in den USA zu spielen zum Beispiel.
Ja.
Da hat mir dann auch der Fußball aus, wo ich sage, ey, irgendwann reicht das dann auch.
Was sagst du oder denkst du, könnte der Profifußball, der ja bis in die dritte Liga geht, so vom Amateurfußball lernen oder müsste vielleicht sogar lernen, beziehungsweise hinschauen und so quasi sagen, hey Leute, so wie wir es im Amateurfußball haben und machen, so wart ihr auch mal bis Stand X. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das könnte der Profifußball, dann müsste er sogar lernen vom Amateurfußball?
Generell kann der Profifußball vom Sport, wenn man guckt, beim Handball zum Beispiel mehr dieses Fairplay und sowas kennen.
Ja, das sowieso, ja.
Fairplay, wenn man so sieht, nach dem Spiel, wenn uns einer, wo die Bayern auf einmal beim Pokalfinale weg waren, so, weil sie schlecht waren oder weil sie dann arrogant waren und dann waren sie weg und haben nicht mal sich dahingestellt oder so. Das generell und der Amateur vom Amateursport hat eigentlich diese Ehrlichkeit und die Liebe zum Verein und auch dieses Herzblut reinstecken, Ehrenamt natürlich auch, Thema Ehrenamt, so wie viele Leute, Platzwerte und Co. generell kann man da nicht vorziehen, wie viele Leute da wirklich jeden Tag sich den Arsch aufreißen für den Verein, als jetzt ein Fußballer, der vielleicht 100 Millionen verdient. und weniger machen muss, so, und allem und ihm alles sozusagen genommen wird, sozusagen, ob es Wäschen ist oder das oder das. Aber leider ist das Gleichgewicht, wie ja vorhin gesagt, auch nicht mehr so ganz so da. Der Amateurfußball schaut sich immer mehr ab vom Profifußball leider irgendwie. Mhm. Aber ja, dieses Mal locker zu nehmen und dieses Ehrliche und nicht alles so streng zu nehmen, vielleicht, glaube ich, auch gesetzmäßig auch im Fußball wird das ja auch alles immer strenger, irgendwelche Auflagen, das und das und das. Ja, vielleicht das auch ein bisschen lockerer zu nehmen und den Fußball halt in sich, diese Liebe zum Fußball mehr zu spüren, so vielleicht auch.
Kannst du verstehen, dass es Menschen im Fußball gibt, die gerade dieses Thema Fankultur, wenn man so Erlebnisse hat wie Frankfurter Fans oder auch sonst andere Fans, wo es halt wirklich über die Grenze hinausgegangen ist und wo es gefährlich wird und so weiter. Also ich zum Beispiel kenne das hier in Zürich, wenn die Grasshopper gegen FC Zürich spielen, dass das Hochrisikospiel ist, oder wenn Basel gegen Zürich spielt, auch Hochrisikospiel, dass man da den Fans so ein bisschen vorwirft, aber den Fans ist falsch gesagt, den Leuten, die so tun, als wären sie Fans, aber eigentlich nur zum Krawall machen da sind, dass denen sagt, hey, ihr macht unseren Fußball kaputt?
Ja, das ist natürlich bei mir sehr schwierig, weil ich selbst in der Kurve stehe. Mhm. Liebe Kurve, also Fankultur und Co. ist was sehr Heiliges, weil ich auch zum Beispiel vor Ort bei der Fandemo in Leipzig das war, um einfach gesehen zu werden und da zu sein und zu sagen, ey, ich stehe auch hier als Fußball-Creator, auch wenn Fußball-Creator manchmal ja nicht ganz so gut gesehen werden in der Fankultur. Mhm. Aber klar, Gewalt und Sachen gehen natürlich nicht, also über die Grenzen. Ich probiere auch gerne, ich rufe im Stadion.
Das gehört dazu bis zum gewissen Grad, ne?
Ich habe schon Sachen im Stadion, die ich niemals privat wahrscheinlich sagen würde, dort gegen Schiedsrichter und Co. manchmal kann. Weil es halt dazu gehört, weil man auch mal einfach seine Emotionen freien Lauf lassen kann, was man der normalen Welt nicht immer machen darf, und wo dann halt jeder zusammensteht, egal welche Herkunft oder egal wo, also welcher Beruf oder so. Aber klar kann ich verstehen, wenn Leute das kritisieren, wenn halt Sachen passieren, aber sie passieren nicht so krass oft, wie man denkt hier eigentlich. Also normale Taten im Fußball passieren mehr, und das habe ich auch erst letztens so erfahren, durch normale Fans, durch den normalen, wie man so schön sagt, auch Kuttenfan oder Co., der Besoffene, der sein Bierbecher wirft. Diese Taten, wenn wir hören auf Stadionverbot und so, fließen mehr in Leute mit Bierbecherwerfern und die landen, und die sind oft in den normalen Blöcken, weil oft in den, ich sag mal, Fanblöcken, so haben wir so Gitternetze, diese heißen Netze, ich weiß nicht, wie die Netze heißen, man kennt sie ja so, da kann man ja nichts groß durchwerfen. Also diese normalen Taten passieren oft auch bei den normalen Fans, gar nicht bei der Fankultur, bei der aktiven Fanszene oder Co. Und das wird oft vergessen. Leider, klar, passieren Sachen, aber überall passieren ja auch Sachen in der Welt. Also das ist ja die Sache, Gewalt und Co., egal wo. Aber man muss halt immer noch sagen, die aktive Fankultur ist eine der größten Jugendbewegungen in Deutschland, die Jugendliche irgendwie heranführt oder auch zusammenhält und Zusammenschluss und auch ehrenamtliche Arbeit, kann man ja auch sagen, durch die Choreos, die man gemacht hat, okay, für den Verein, wo Vereine sich ja auch immer mit brüsten, wenn eine Choreo gemacht wird, wird das groß auf Social Media verteilt, auf Bildern wird das gesehen. Okay. Wenn es dann auch Pyro gibt, wird es manchmal gut gesehen, manchmal nicht gut
gesehen. Je nachdem, ja, genau, ja.
Zum Beispiel, als jetzt in Union, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, wo die ganze Stadion gebrannt hat, ja. Da muss ja auch ein irgendwo was mit geholfen haben, weil so geht einfach, wenn überall welche sind. Und dann wird das aber auch in dem Fernsehen gelobt wieder, und manchen dann wieder nicht. Dass das auch fern ist, muss auch, entweder sagt man immer scheiße oder gut, aber es gibt Ausnahmen, die sind scheiße natürlich, wenn es Gewalt gibt, wenn es Überfälle gibt, wenn es Krankenhauseinsätze kommt, aber es ist in der Regel weniger, als eigentlich immer getan wird. Und das ist halt diese Sache und das Thema zum Beispiel, da wird es groß gehandelt, aber wenn es dann Thema Polizeigewalt gibt, die es ja auch gibt tatsächlich im Fußball, jetzt auch in den letzten Wochen, ob oder wann wird betroffen vom Thema Polizeieinsatz generell, unzulässig, also unfairer Polizeieinsatz generell, Kölner Fans wurden nach Hause geschickt. dann muss man auch da sagen, dann berichtet aber vernünftig und berichtet auf beide Seiten und auch kritisiert dann die Polizei und genau, Vereine stellen sich auch hinter ihren Fanständen und solche Sachen halt. Also ich glaube, es ist so ein Schwergewicht, wo man natürlich auch ist, so ich selbst bin in der Kurve, sehe das vielleicht auch anders als jemand, der im Sitzplatz ist mit seinen Kindern oder Co. Aber auch da sage ich immer, sucht euch die Plätze, wo ihr auch sitzen wollt, weil ich würde jetzt nicht mit meinem Kind eine Fankur durchgehen unbedingt. Beschwere mich dann, wenn da die Fahnen sind oder vielleicht die Walder Pyros. Wenn du dann das erste Mal ins Stadion gehst, gehst du nicht in eine Fankurve ans Bad. Da gibt es da Familienblöcke oder Co.
Genau, ja. Um zum Abschluss noch ein bisschen mehr positiver zu werden, auch thematisch, hast du für dich vielleicht Leute, Sportler, Fußballer, Journalisten, was auch immer, die du gerne mal noch bei dir, ob in der Wochenschau oder sonst, irgendwie mal interviewen würdest oder zu Gast haben würdest?
Boah, schwierige auch Frage, weil ich so heute schon interviewen durfte, egal ob es jetzt ein bisschen Videos, ob es dadurch ein richtiger Talk ist und so, ob es in der Sportwelt und generell Fußball auch Creator-Welt, da habe ich tatsächlich eben gar keine Freude, natürlich jemanden kennenzulernen, mit dem auszutauschen, das und das, aber jetzt, wenn ich jetzt sagen musste, ich wünsche mir jetzt den oder den, habe ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich so viele Leute schon kennenlernen durfte tatsächlich, aber es ist halt immer toll, Geschichten von den Menschen auch zu erfahren vielleicht. Ich war auch manchmal so Sachen, die dann mich immer wieder fragt, irgendwie persönliche Sachen, Thema mentale Sachen, das interessiert mich oft auch so, wo auch wenig leider so drüber gesprochen wird. Ja, genau. Mhm.
Ja, Adrian, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. Hat mich sehr gefreut, dass wir so über dich, über deine Projekte und auch über die Fußballkultur, Fankultur so ein bisschen intensiver gesprochen haben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Oh, Dankeschön.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.